Raphael hat am Anfang gesagt, ich soll so zuhören, dass das nicht jemandem erzählen könnte. Ich finde das eine mega gute Idee. Weil ich weiss, dass es nicht ganz einfach ist. Also, und es ist noch speziell. Ja, ich habe den Zettel ja hier, wie ich immer mache. Aber auf diesem Zettel ist vor allem viel, viel Platz heute. Auf diesem Zettel ist viel Platz. Es ist ein Vers drauf von verschiedenen, die ich euch heute Morgen wieder weitergeben werde. Und als ich den Morgen den Zettel noch gemacht habe, zuerst gesagt, ich mache gar keinen. Die sollen nicht einfach quasi immer wissen, es gibt einen Zettel, ich muss gar nicht zulassen, ich habe den Zettel, wenn ich hingehe, sondern ich habe das Gefühl, heute Morgen werde ich euch mitnehmen in eine Geschichte hinein und sage, nimm du das raus, was du für dich heute Morgen brauchst, was du heute Morgen mehr schon wirst du bei etwas berührt. Weil, als ich noch einmal so den Input angeschaut habe, morgen habe ich das Gefühl, hey Mann, du machst mega Birchermüsli heute Morgen. Wo ist der Punkt 1, 2, 3? Und wo ist eigentlich die zentrale Aussage? Was ist es denn? Und ich muss meine Predigt nochmal umschreiben von heute Morgen. Ich dachte, nein, eigentlich geht es ja genau darum, ich kann euch ein Birchermüsli geben. Und du merkst heute Morgen, vielleicht ist es Weiberi für dich drin, vielleicht ist der geraffelte Töpfel, vielleicht sind es die eingeweichten Haferflocken. Dass du wirklich das rausnimmst, was du heute Morgen brauchst. So. Und dann spielt es nicht so eine Rolle, ob das ein Birchermüsli ist oder ob jetzt das eine Predigt ist mit diesen drei zentralen Punkten drin, das wird wie weg. Da. Gesagt, heute Morgen geht es um dich, es geht nicht um mich, es geht vielleicht weniger um das, was ich sage, sondern bist du bereit, einfach aufzuhören. Und der Raphael das am Anfang gesagt hat, yes, genau, das geht heute Morgen. Weil das, was ich heute Morgen ich will, ist so ein riesen Thema. Und die regelmässig hier sind, wissen, manchmal kann man so vorbei sein in ein Thema und dann kommt noch da etwas dazu und da etwas dazu. Und es geht ja in meinem Langzeitthema im Moment darum, lebende Bausteine zu sein, mündige Bausteine zu sein, erwachsene Bausteine zu sein. Und nachdem ich euch letztes Mal hier mit den Backsteinen eben so etwas Quadratisches und Kantisches und Kalz und Herz mitgegeben, wenn ich heute etwas geben, wo eher das Weichen drin ist. Also, es geht eher heute um einen Mörtel zwischen den Backsteinen, um den, der verbindet, und nicht um einen Backstein selber. Und anfangen möchte ich mit euch nehmen, auch wieder, dass ich euch mal deaktiviere. Wenn ihr das Wort Liebe hören, was ist so das Erste, was dir gerade in den Sinn kommt? Der erste Begriff, der gerade so in den Sinn kommt. Nicht lange studieren, das ist schon lange da. Erzählen.
Verschenken.
Geborgenheit.
Keine Bedingungen.
Bedingungslos.
Geduld.
Hochzeit ist mir wieder gekommen.
Freundschaft.
Auch nicht schnell. Hochzeit, Freundschaft.
Verständnis. Taten.
Verständnis.
Taten.
Noch einen Platz?
Karte.
Entscheidung. Okay, das wäre die Predigt von heute Morgen gewesen. Sind noch Fragen dazu? Wie fühlst du diesen Begriff?
Und wenn weil es Sonntag ist und weil es Sonntagmorgen ist und wir hier zusammenkommen, will ich euch natürlich nicht einfach nur gerade so mit dem allein lassen. Und der hier wieder verwacht. So. Ich meine, das lernen wir schon in der Sonntagsschule. Gott ist die Liebe. Und das möchte ich euch heute ein Stückchen näher bringen, oder neunisch näher bringen, oder neunisch mehr die wie in Erinnerung geben, was das eigentlich heisst, wenn ich Gott ist Liebe. Gott ist ein einziger Gott. In der letzten Zeit ist es noch speziell, dass ich mit verschiedenen Leuten so über andere Religionen darauf angesprochen worden bin. Und es ist ja so eine Tendenz so von einer Gleichmacherei. Es gibt nicht mehr einfach Mann und Frau und Bub und Mädchen, sondern es ist nicht mehr so klar. Und es ist auch nicht mehr so klar, was gut und schlecht ist und was oben und unten ist und hinten und vorne. Es gibt so eine Verwischung. Und ich höre so viel, ja, es ist ja eigentlich das Gleiche, die Religion. Es geht bei allen Religionen um das Gleiche. Und sagen, es geht nicht bei allen Religionen um das Gleiche. Schon nicht, dass ich auch nicht als Wissenschaftler studiert habe, sondern sagen, es gibt grundlegende Unterschiede. Und unser Glaube beruht auf einem Gott, der sagt, ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige Gott. Und er sagt auch, das sehen wir aus dieser Geschichte heraus, die wir haben, er ist der Schöpfer, er ist der, der das gemacht hat, wo wir drin sind. Er hat die gemacht, er hat die wunderbare Natur gemacht, die wunderbaren Berge gemacht, an so einem Tag wie heute. Wenn sich jemand rausschauen kann und sagen, dass ich mache Puff, dann ist das da gewesen, verstehe ich nicht, da bin ich etwas anders gestrickt. Er sagt, er ist der König der Könige. Er ist der König der Könige, der König, der überall ist. Und er ist auch Bundespartner. Er schließt mit uns einen Bund. Er hat mit uns einen Bund geschlossen. Das sehe ich in keiner anderen Religion, dass ein Gott kommt und sagt, hey, wir zusammen machen zusammen einen Deal. Und ich gebe alles, dass du diesen Deal einhalten kannst. Das kommt ja noch dazu. Ich meine, was ist das für ein Gott? Und der Gott sagt hier, er ist Vater, er ist der Daddy, er ist Papa, er ist der, der da ist für uns. Also müssen wir seine Gene haben drin, müssen wir seine Ideen haben, in uns innen haben. Wenn er unser Vater ist, ist dir das bewusst, du bist ein Teil von ihm, wenn er dein Vater ist. Und etwas, da komme ich später nochmal darauf zurück, er sagt, er ist der Bräutigam. Und wo ist denn die Braut? Wo ist denn die Braut? Wir haben hier Hochzeit drauf. Also eine Hochzeit nur mit einem Bräutigam. Hast du das schon mal gesehen? Ja, für den Film die Braut, die sich nicht traut, wo sie davonläuft. So. Aber eine Hochzeit braucht doch eine Braut und Bräutigam. Wer ist denn die Braut von diesem Bräutigam? Du. 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 Wir. Sie. Seine Braut. Ist dir das bewusst? Er. Gott mit uns Hochzeit feiern, er ist der Bräutigam und wir sind Braut. Wenn wir so ins Alte Testament hineinschauen, das liegt jetzt, dann muss ich sie schlafen. Empfehle euch heute Nachmittag mal Hesekiel 16 zu lesen. So. Wo Gott sagt, wie er sein Volk sieht. Und ich habe fast rote Ohren bekommen, als ich das gelesen habe. Wirklich ganz, ganz krass, wie Gott sagt, wie er das Volk eigentlich errettet hat. Er sagt, das ist ein Säugling, der nicht mal vor einer Nabelschnur getrennt wurde, wo niemand ist da war, der ihn aufgenommen hat, wo niemand ist da war, wo der Säugling hat gewaschen, mit Salz abgerieben, niemand da war, der sich um den Säugling gekümmert hat. Und der Säugling ist fast gestorben. Und Gott sagt, so bist du gewesen, Jerusalem, so bist du gewesen, mein Volk. Und ich habe dich zum Leben erweckt. Und er erzählt, was das Volk mit ihm macht. Also, leset das doch mal heute Nachmittag oder heute so oder nächste Woche. Hesekiel 16. Wenn ihr das nicht einfahrt, wenn du nicht aus dem heraus einen neuen Aspekt von der Liebe von Gott siehst, dann bist du so abgerührt, dass wir sagen, es ist irgendetwas nicht geschnallt. Dann ist echt etwas nicht geschnallt. Gott liest eine Brut aus, wo er sagt, ich habe die ausgelesen. Also, wenn ich auch so diese Hochzeiten darf sehen, die wunderschönen Brütchen darf sehen, denke ich, wenn da ein Mann Nein sagt, dann musst du einfach klappen. Oder? So eine rausgeputzte Frau, die sich alles gegeben für diesen Tag, die schönste Zeit. So. Und da muss man ja sagen, wenn diesem Tag gefällt es kaum einem Mann schwer, ja zu sagen. Vielleicht nachher später könnte es sein, dass es so Tage gibt, wo es weniger einfach ist als dann. Aber dann, und Gott sagt, ich habe dich ausgelesen, du sollst meine Braut sein. Was heisst das eigentlich?
Gott will Beziehung leben. Er will Beziehung leben mit uns. Er will Beziehung leben mit dir. Es ist ein Gott, der Beziehung schafft und Beziehung will. Das sehen wir ja schon ganz am Anfang. Und der Gott ist einfach nicht ein Gott, der hinterher lehnt und wartet, bis wir uns genug schön gemacht haben und dann nachher kommt und sagt, ja, eine von denen hier lese ich den aus, sondern der Gott ist so ein leidenschaftlicher Gott. Er ist verliebt. Wenn wir sehen, wie er mit seinem Volk umgeht, wenn er sehen, wie er mit uns umgeht, muss ich sagen, der Gott ist so etwas von verliebt in uns. Und nicht nur am Hochzeitstag. Aber wenn der Hesekiel lesen, er hört nicht auf, uns zu lieben. Er ist ein leidenschaftlicher Gott, er hat Emotionen und er ist entschlossen, er will sich mit uns eins machen, er will mit uns heiraten. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass der Gott da ist, der sagt, ich habe alles da, um mit dir eins zu sein? Wenn wir das Alte Testament anschauen, müssen wir einfach klar sagen, der Plan A, der ist gescheitert. Plan A ist gescheitert, dass Gott sagt, ich lese mir ein Volk aus, weil wir sehen, sein Volk geht fremd, sein Volk verlässt ihn und er sagt, ich gebe euch nochmal eine Chance. Okay, jetzt haben sie es geschnallt. Denkst du, sein Volk geht fremd, er vergibt, sein Volk geht fremd, er vergibt. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand erzählt, wie manchmal es gegangen ist? Wie manchmal ist es, der Gott wieder zurückgekommen und er gesagt hat, ich habe dich immer schon geliebt. Wie manchmal ist es, der Gott zurückkommt und sagt, mein Name ist, ich bin der, der da ist. Ich bin der, der nicht aufgibt. Und er weiss, dass sie ihm wieder untreu werden. Er weiss, dass sie sich wieder Plastikgötzen machen. Er weiss, dass sie davonlaufen. Und er gibt ihnen wieder die Chance, zurückzukommen. Immer und immer und immer und immer wieder. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist sich verschenken. Liebe ist Freundschaft. Liebe ist bedingungslos. Liebe gibt Geborgenheit, Geduld und dann folgen Taten. Wenn wir ins Leben schauen von dem Gott, wie er mit den Menschen ist umgegangen, dann muss das so etwas von so durcheinander holen. Irgendwo können wir einfach sagen, ja, okay, Gott hat uns gern und er ist ein liebender Gott. So vielleicht wie in der Sonntagsschule wir gesungen haben, Gott ist die Liebe. Das Lied lang nicht verstanden, was das heisst. Und ich weiß nicht, ob ich es heute echt verstanden habe, was das heisst. Ich weiß echt nicht, ob ich es heute verstanden habe, verstehe. Nicht nur, ja, ich kann mir etwas darüber vorstellen und ich weiss es so ein bisschen und zwischendurch spüre ich etwas, sondern echt verstehe und verstehe es, dass ich den Ort herstehe, wo Jesus war und sage, nichts reisst mich von hier weg, nichts. Weil die Wurzeln, die hier in der Liebe sind und alles, was hier in der Luft drin ist, ist so durchdrängt von dieser Liebe. Und das ist das, was es ausmacht. Das wäre der Plan A gewesen, der gescheitert ist. Aber es wäre ja nicht der Gott, wenn er würde sagen, okay, hat er auch Pech gehabt, jetzt lese ich mir ein anderes Volk aus. Ich weiss heute noch nicht, warum sie nicht die Schweizer nicht ausgelesen haben. Wir sind doch so etwas von genial. Wir sind doch so etwas von brav. Und wir sind doch so etwas von einem guten Volk. Wieso hat Gott eigentlich nicht die Schweizer ausgelesen? Ich weiss nicht. Dann kommt der Plan B. Ja. Gott geht weiter. Und in diesem Plan B und dann noch so zwei Stellen, die ich auch noch näher bringen will. Das eine ist noch eines so der Beweis von dieser Liebe. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Pharisäer, das sind die, die es gewusst haben, dass sie die gewusst haben, was richtig und falsch ist, dass das sie die waren, eigentlich über dem Volk gestanden, das war nicht gewöhnlich das Fussvolk. Und sie gehen und fragen dann, hey, warum fasten die Pharisäer, aber deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, können jemanden die Hochzeitsgäste trauern, können sie solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen weggenommen ist und dann sollen sie dann fasten. Also die Zeit, wo Jesus da ist, sagt er, der Bräutigam ist da. Also der Bräutigam zum Anlängen, der Bräutigam, der seine Braut vorbereitet. Und alles, was Jesus macht, ist eigentlich genau das, er zeigt uns den Weg vor, er will den Bräutigam leben. Und was heisst das? Und hier möchte ich euch zwei Stellen noch zeigen, wo ich so wirklich echt darüber gestolpert bin. der erste, den er in seinem Leben als Bräutigam gemacht hat, das lesen wir im Römer 15. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Wir sind versöhnt, wo wir noch Feinde waren. Also wir sind nicht erst versöhnt, wenn wir seine Kinder sind, sondern Jesus ist gekommen, wo wir noch seine Feinde waren und er hat uns dann die Hand entgegengestreckt. Und das gelesen habe, was bedeutet das? Wenn ich dem Jesus nachfolge, soll ich meinen Befinden die Hände entgegenstrecken und die Versöhnung schon da ist. Nicht warten, bis sie etwas Gutes machen. Nicht warten, bis sie den Schritt machen und einsehen, was sie für eine Kacke gemacht haben. Sondern versöhnt durch das, was er da hat, wo wir noch finden waren. Also nicht erst, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich will alles mit dir leben, sondern wir sind schon vorher versöhnt. Schaffe ich das? Schaffst du das? Dich zu versöhnen mit Leuten, die dir Schmerzen zufügen, mit Leuten, die dir ein Leben wollen, mit Leuten, die dir das Leben echt, echt schwer machen, sagen, ich bin versöhnt, weil ich erfüllt bin mit dieser Liebe. Und das braucht ja eine Versöhnung zuerst mit mir. Ich meine, wenn ich mich noch sehe als Find von diesem Gott, als Find von anderen, wie will ich in dieser Liebe innen sein, wie will ich dort drängt sein von dieser Liebe und mich können annehmen und können in dieser Versöhnung leben. Er hat die Versöhnung ausgesprochen, die wir noch finden waren. Wann fühlst du dich noch allein? Wann fühlst du dich noch zu wenig gut genug? Wann fühlst du, dass du irgendwo noch etwas müsstest tun, für das Gott dich liebt? Wenn, was gibt es für Momente, wo die Geborgenheit dir fehlt, wie du gesagt hast? Wo du selber noch Bedingungen stellst an dich? Wo du nicht in dieser Freundschaft bist mit dem, der sagt, ich bin mit dir schon versöhnt, als du noch mein Kind bist. Und nicht jetzt, wo ein Kind bist, das strauchelt und jetzt, wo probierst und es nicht so schaffst und jetzt, wo du vielleicht manchmal weit weg bist und manchmal vergissest, was ich für dich da habe. Noch wo du Find bist, habe ich dir meine Hände entgegengestreckt. Krass. Verstehst du das? Dass es nichts mehr gibt, was zwischen dir und ihm ist, weil er sagt, ich war schon versöhnt, wo du noch Find bist, wo noch gegen mich warst. Nicht nur dann, wo du lau warst. Nicht nur dann, wo vielleicht ein neben den Schuhen warst oder so, wo du es nicht geschafft hast, wo du zweifelt hast. Nein. Dann, wo du noch Find warst. Und was heisst das? Es gibt noch andere Geschichten, die das sagen. Und ich schaue noch eine kurz an. Das ist vermutlich auch nicht ganz neu. Johannes 21, 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ihr kennt die Geschichte, oder? Wo Jesus ihn fragt, hast du mich lieb, hast du mich echt lieb? Und der Petrus sagt mit einer Überzeugung, du weißt, dass ich alles würde machen. Später sagt er nochmal, ja, ich würde sogar quasi sterben für dich. Und hat Jesus dann schon eine Ahnung, was der Petrus macht? Ja, er hat eine Ahnung. Er sagt, noch in dieser Nacht wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst, bevor der Gück und Morgen kreit. Und was sagt ihm Jesus? Man so überlegt, was würde ich jemandem sagen, wenn ich so in einer Situation bin wie Jesus, wo ich weiss, jetzt geht es wirklich ans Leben, jetzt geht es wirklich den Weg, der jetzt geht. Es gibt keinen schlimmeren Weg. Du weisst, dahinter wartet das Kreuz, wo die alle dran nageln. Und du fragst den, der dir am nächsten ist, dein liebster Mensch. Fragst du, hast du mich lieb? Hat der Petrus gelogen? Hat er gelogen, der Petrus, und sagt, du weißt es doch, oder? Er hat es gut gemeint. Er hat in diesem Moment nicht an sich zweifelt. Ich glaube nicht, dass der Petrus denkt, ja, ich kann dem jetzt sagen, was ich will. Der ist ja dem Kreuz, wo ich bin, weg. Petrus hat das wollen. Petrus hat das echt wollen, das glaube ich. Und Jesus sieht und weiss, dass er wird weg sein. Jesus weiss, dass der Petrus sich wird verstecken wird, was brenzlig wird. Was würdest du so jemandem sagen? Was würdest du so jemandem sagen, wo du weisst, der Moment, wo du am bittersten nötig hast, der Moment, wo du jemanden möchtest, der dir etwas hilft, das Schwere tragen. Und es würde vielleicht länger, nur schon jemanden in der Nähe zu haben, jemanden, der vielleicht ein Hand geben kann. Und genau diesen Moment versteckt er sich. Ob schon mal vorhin 3 Mal gesagt hat, wird kein Problem sein, ich werde bei dir bleiben. Als ich dem so nachgehangen bin, so in mein Leben hineingeschaut habe, denke ich, wie würde ich umgehen mit so einem? Als ich weiss, stell dir vor, ich wüsste, meine Frau würde dann, wenn es mir am schrecklichsten geht, würde sie sagen, den kenne ich nicht, noch nie gesehen. Könnte ich sie heute noch gerne haben? Könnte ich sie heute noch umarmen? Könnte ich heute noch sagen, mein Verhalten wird nicht von deinem Verhalten bestimmt? Das ist bedingungslose Liebe. Mein Verhalten wird nicht von deinem Verhalten bestimmt. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Du kannst mein Kreuz nageln. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Du kannst 3 Mal innerhalb von kurzer Zeit sagen, noch nie gesehen, diesen Typ. Und ich bleibe da. Liebe ohne Bedingungen. Und plötzlich für mich so ein anderes Gesicht über. Das heisst nicht nur Liebe, ich bemühe mich und ich schaue ja schon, dass es gut geht, sondern wo wir finden, sie sehen, dass er sich versöhnt. Dann, wenn wir die grössten Versager sind, gibt er ihm einen Job und sagt, schau du zu meinem Job. Würdest du so einen anstellen? Wenn du ein Geschäft hättest und du könntest einen anstellen, der weisst, im schlimmsten Moment sagt der Chef, nein, den kenne ich nicht, noch nie gesehen. Würdest du den anstellen und ein Vertrauen mit dem Wichtigsten, was du hast, mit deinem wichtigsten Geschäft, das du hast, würdest du sagen, ich setze dich, du wirst meinen Job weiterführen. Liebe ohne Bedingung. Dein Verhalten wird nie mein Verhalten bestimmen. Ich traue dir etwas zu. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Und ich weiss, du wirst in der nächsten Stunde der grösste Versager sein. Ich weiss, du wirst in der nächsten Stunde wirst du den grössten Fehler machen von deinem Leben. Und ich setze dich als meine Nachfolgerin. Ich übergebe dir den Schlüssel von meinem Reich. Ich übergebe dir meinen ganzen Tresor mit all meinen Schätzen. Ich verrate dir alle Geheimnisse, die ich habe. Macht das etwas mit dir? Dann schnell Klammern öffnen. Liebe Frauen, fragt eure Männer nie, hast du mich wirklich lieber als alles andere? Es gibt so 3 Fragen in einer Beziehung, die beziehungstötend sind. Das ist eine davon. Ich weiss nicht, ob wir noch das Erbe von Petrus uns tragen, weil wir wissen, wir können fast nur einen Fehler machen. Oder wenn wir es sagen, und das hoffe ich, dass wir das sagen, ich hätte gerne, aber nicht erst, wenn ihr uns fragt. Dass wir können sagen, ich will alles tun, was ich kann, aber wir wissen, in der nächsten Stunde werden wir es nicht schaffen. Vielleicht haben wir doch mehr von Petrus gelernt, als uns gerade so bewusst ist. Dass wir nicht einfach so Versprechen machen. Und es ist klar, wenn uns so eine Frage gestellt wird, dann müssen wir ja sagen. Aber glaubt ihr es uns, liebe Frau, wenn wir das in dem Moment sagen, auf die Frage, hast du mich gern? Eben nicht. Weil ihr eben auch die Geschichte von Petrus kennt und wisst, in der dunklen Nacht, wenn es schwierig wird, seid ihr nicht so sicher, ob es dir noch verhebt. Also, Frage. Es gibt 3 Fragen, so, wo beziehungstötend sind. Die andere ja, ist, findest du mich zu dick? Können wir auch noch einen Fehler machen? Und die Frauen nicht wissen, dass für uns Männer das nicht das Wesentlichste ist vom Leben. Wie viel Gewicht das man auf die Waage bringt. Und wenn wir so in die Geschichte hineintauchen von Jesus, glaube ich, genau das eigentlich zu wissen, und dort hinken wir ja alle hinten nachher, zu wissen, wenn wir so eine Frage stellen, also kann man ja fast nur versagen dran. Man kann fast nur versagen dran. Weil unsere Liebe unvollkommen ist, weil unsere Taten unvollkommen sind, wir sehen, gehören Taten dazu, unser Verschenken unvollkommen ist. Und wir dürfen das aber nicht auf Jesus übertragen. Das ist der Fehler, den wir machen können. Dass wir meinen, Jesus stellt uns die Frage an. Jesus stellt uns die Frage an, findest du mich zu dick? Oder findest du mich nicht zu dick? Wie ist jetzt das mit der Liebe? Genau. Jesus stellt die Frage und er weiss, du wirst versagen. Er weiss, es wird nicht mehr Jahre gehen, bis du wirst versagen. Und er sagt dir, schau du zu meinem Chef. Krass. Krass. Und schaffen wir das in unseren Beziehungen? Also, wir müssen nicht jetzt die Frage stellen und zu glauben, aber so von unserer Haltung her, einfach zu vertrauen, dass unser Gegenüber macht alles, was es kann. Schaffen wir das, wenn wir hier als grosse Familie zusammen sind, das Vertrauen ineinander zu haben und sagen, ich bin versöhnt mit dir, was du immer tust. Nichts, was du tust, wird mich wegdrücken. Nichts. Nichts, was du sagst über mich, nichts, was du sagst über das neue Land, nichts, was du sagst, was du tust, wird mich aus dieser Liebe herausdrücken, die ich für dich habe heute Morgen. Und die nicht nur heute Morgen ist, sondern ich habe entschieden, das weiter zu tragen. Nehmen wir das in unsere Beziehungen mit hinein. Nehmen wir das in unseren Alltag mit hinein. Und sagen, das soll das sein, was uns leitet. Das soll das sein, was uns treibt. Können wir voraus schon vergeben? Können wir voraus schon ein Ja haben zum anderen? Und sagen, nichts wird uns trennen. Für die, die noch zu wenig Birchermüsli haben, die ihr Weinbeere noch nicht gefunden haben, noch eine andere Geschichte dazu, was Liebe heisst. So. Wir lesen den Text zusammen. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sich hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr.
Ja, da unten noch das Feldli. Als Gegenspieler von dieser Liebe könnte man irgendetwas reinschreiben. So, und ich nehme hier bewusst das Herzwort, weil das für das Ausstreichen, was eigentlich Liebe ist. Und ich habe mich auch schon mal von meinen Ideen erzählt, dass Liebe nur einen Gegenspieler hat und das ist Angst. So. Und Angst, die drinnen ist, stell dir vor die Frau. Ich habe mir das probiert, so bildlich vorzustellen. Eine Frau wird bei mir Ehebruch ertappt. Was hat die Frau an, wenn sie bei mir Ehebruch ertappt worden ist? Was hat die Anna?
Nicht so viel.
Die wird weggeschrupft, öffentlich auf den Platz gestellt. Und all die Schriftgelehrten, all die schlauen Leute stehen drumherum und zeigen den Finger auf sie. Wie fühlt sich die Frau?
Angst.
Macht. Angst. Ich habe mir immer überlegt, was hat Jesus in den Sand geschrieben? Ist das so eine von deinen Fragen in dieser Geschichte? Willst du das so wissen? Und als ich vorbereitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, falsche Frage. Es spielt so keine Rolle, was der dort in den Sand schreibt. Es spielt keine Rolle, ob der dort irgendein Smiley drin zeichnet oder was er macht. Es geht überhaupt um das, was er drin schreibt. Aber der Moment, wo Jesus die Blicke von all diesen schlauen Leuten wegzieht, die hat sicher Wunder genommen, was er dort schreibt, oder? Und ich glaube, er hat gar nichts geschrieben. Er hat irgendetwas Kuderwärts dorthin geschrieben. Er hat doch die Namen nicht verarschen, aber sie ablenken von ihrer Haltung, von ihrem Blick auf die Frau, die da ist. Und wie sind die Frau auch ein bisschen darüber geschillen, dass er jetzt hier auf den Boden zeichnet und ob er jetzt hier von Gesetz aufmalen. Und die Pharisäer haben nicht recht, wenn sie sagen, der Mose hat gesagt, wir sollen die Frau steinigen. Haben sie denn nicht recht? Das war ein Gesetz. Keine Frage. Und sagt Jesus, das Gesetz gilt nicht? Sagt Jesus, Mose hat doch ein bisschen daneben geschossen. Er hat ein bisschen über das Ziel ausgeschossen. Mit dem, das geht nicht ganz so gemeint. Er hat das nur gemeint, wenn und Erklärungen. Nein. Und er hat den Leuten ihr Gesetz vor. Er hat den Schriftgelehrten ihr Gesetz vor. Mehr von euch. Und sie hatten die Steine schon dabei. Sie waren bereit, die Frau ja, zu steinigen. Und man hat so Leute wirklich das Gesetz gesehen, so lange mit Steinen beworfen, bis sie gestorben sind. Und die steht da und ein oder andere lässt sie Steine fallen und geht. Also Jesus hat ihnen noch einen Spiegel her. Und was hat er dieser Frau für einen Spiegel her? Das sagt für die, die sagen, das ist das, was das Leben ausmacht. Das sind die, die nicht verstanden haben, was ich in eine Botschaft bringe. Port mit. Irgendwo her, sagt, was zurückbleibt, ist das. Er mit dieser Frau. Und dir vergeben, wo du noch findest, bist gesehen. Ich biete dir die Liebe an. Was ist die Idee von Jesus? Was ist die Idee von seinem Leben? Ich sage, Jesus spaltet die Welt. Das ist immer noch so. Jesus spaltet die Welt. Er spaltet sie mit denen, die sagen, ich probiere. Vielleicht wird ein Petrus sagen, ich mache das, kein Problem, ich werde nie von dir weggehen. Für die, die in seine Welt reinkommen. Das ist weg, sie sind in der Welt drin. Das ist weg. Und die Frage ist, so für mich in diesem letzten Bild, wer bleibt und wer geht? Wer bleibt und wer geht? Die gehen, die meinen, sie seien im Recht vorher. Die meinen, sie haben alles richtig gemacht. Die meinen, sie haben alles Gesetz erfüllt. Und ich habe plötzlich so wieder in meinen Alltag hineingeschaut und gefragt, wo bin ich dort, wo ich so das Gefühl habe, ich habe alles gemacht. Jetzt muss meine Frau glücklich sein. Ich habe alles gemacht, was ich kann. Oder ja, noch mir Mühe gegeben. Man probiert alles zu geben. Und plötzlich wie so anfangen zu rechnen und denke, jetzt könnte ich etwas erwarten, jetzt solltest du einen Schritt tun. Und ich sage, die so denken, die müssen das Feld räumen. Ich will das Feld nicht räumen. Ich will mein Feld nicht räumen. Und ich weiss aus diesen Geschichten von Petrus, aus den Geschichten von dieser Frau, dass es die Liebe ist, die mich berührt. Dass es die Liebe ist, die mich zurückzieht. Und die Liebe ist, die mir hilft, aus dem richtig und falsch rauszukommen. Aus dem, ich will keine Fehler machen. Aus dem, was denken die anderen von mir. Ich will aus dem rauskommen und das, was er hier aufgezählt hat. Die Liebe ist Freundschaft, ist Verschenken, ist Entscheidung, ist Verstehen, ist Geborgenheit, bedingungslos, Geduld, ist Taten, ist Hochzeit, ist der Weg dorthin, dass wir mit dem Gott Hochzeit feiern können. Und er ist der, der Liebe ohne Bedingungen lebt. Und dieser Frau sagt er, ich verurteile dich nicht. Gange, mach es besser. Und dann muss ich euch entlassen. In diesem Sonntag, in die nächste Woche. Gange, mach es besser. Und nicht besser aus einer Bemühung heraus. Nicht besser, weil du sagst, ich werde jetzt keine Fehler mehr machen. Sondern besser machen, weil du von dieser Liebe angesteckt bist. Von dieser Versöhnung angesteckt bist. Und von dieser Beziehung, von der dir die Hand entgegenstreckt. Gang und lebe aus dieser Beziehung. Und was ich hier probiert habe zu zeigen, Liebe vertreibt das Gesetz, die Angst, richtig und falsch zu machen, verwünscht zu werden bei etwas. Liebe verbindet und schafft Nähe. Gang und mach es besser. Amen.